Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Prosit Neujahr und herzlich willkommen bei einer Spezialfolge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Wir haben heute ein Interview mit Niki Schmiedhofer für euch. Sie ist jetzt auch Podcasterin geworden, zusammen mit der Conny Hütter. Produziert sie den Podcast Was dahinter steckt, wo sie ja sehr spannende und interessante Einblicke hinter die Kulissen, wie man so schön sagt, gibt. Aber das machen die zwei wirklich sehr gut und erzählen da wirklich auch neue Dinge, wie ich finde, und spannende Dinge, die eben zum Skiweltcup dazugehören. Niki Schmiedhofer hat 4 Weltcup-Siege bisher gefeiert. Sie hat eine Abfahrtskugel daheim stehen. Sie hat natürlich Gold bei der WM in St. Moritz gewonnen im Super-G. Und sie ist seit 2007 im Weltcup unterwegs. Wir sprechen darüber, wie ihr eigentlich die Berichterstattung zum Ski-Weltcup gefällt. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass sie dann diesen Podcast, den sie selbst hat, gestartet hat. Was sie eigentlich so während einer langen Wettkampfpause macht, die jetzt gerade für sie eben als Speedläuferin während der Saison gerade stattfindet. Und wir sprechen natürlich auch über ihren Sturz, den sie in Val d'Isère wegstecken hat müssen und die Folgen dieses Sturzes. Und die Niki Schmiedhofer hat da auf jeden Fall ein Happy Ending für sich gefunden und schöne Gedanken auch dazu, nicht nur dazu, generell, wie ich finde, eine sehr meinungsstarke Athletin, und ich habe mich deswegen auch sehr gefreut, dass sie für dieses Interview zugesagt hat. Schreibt uns gerne auf Twitter, Facebook und Instagram unter Après-Ski-Podcast, was ihr zu dieser Folge vielleicht euch denkt. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß mit dem Interview mit Niki Schmiedhofer. Ein herzliches Willkommen an Niki Schmiedhofer. Servus, Niki.
Servus, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Und wir können ja sagen, dass wir so gewissermaßen ein bisschen Kollegen jetzt sind. Du bist nämlich auch Podcasterin seit dieser Saison. Du machst einen Podcast mit der Conny Hütter gemeinsam. Wie ist denn diese Idee entstanden? Ich sage noch dazu, dass der Podcast Was dahinter steckt heißt.
Ja, genau. Also ich bin einmal so im Sommer daheim gelegen und habe mir gedacht, das wäre doch mal cool, wenn man was herzeigen würde. Und dann mit zeigen ist halt ein bisschen schwierig, weil mit Filmen und so haben wir es nicht auf der Piste. Und da habe ich mir gedacht, ja, warum nicht reinhören lassen, was dahinter steckt. Also was eigentlich dahinter steckt, dass wir Athleten schnell Skifahren können, was es dazugehört. Und meistens sieht man ja nur oder hört man nur, was wir im Ziel reden, die Interviews. Also du siehst dann Athleten Rennen fahren, aber siehst dann kurz am Start vielleicht irgendwas und im Ziel einer, vielleicht wenn du Glück hast, darfst du eine Minute ein Interview geben. Und du kannst eigentlich gar nicht alles unterbringen, was man manchmal so zum Erzählen hat. Und dann habe ich mir gedacht, das könnte man mit einem Podcast verbinden. Und dann habe ich mit der Conny gesprochen und die Conny gesagt, ja, coole Idee, ist sie dabei und ja, lass uns einmal probieren, wie es wird. Zuerst haben wir uns vorgenommen, einfach nur bei jedem Rennwochenende. Und mittlerweile haben wir es fast wöchentlich geschafft, dass wir was machen. Hat sich dann schneller entwickelt, als wie wir uns das gedacht haben. Aber ich muss auch sagen, es ist viel mehr Aufwand, als ich mir gedacht habe.
ja, okay, da steckt auch mehr dahinter bei so einem Podcast, muss man auch sagen. Ja,
ja, weiß also, ja keiner, was dahinter steckt. Das, genau. Was dahinter steckt, ist eigentlich sowas, wo ich sagen kann, was nehmen wir für einen Slogan für das Ganze, ja. Und das ist echt schwer, weil es ja nicht nur skibezogen sein soll, ja, wir sind Skifahrerinnen, aber es gibt so viele andere Themen, wo man mal etwas hinterfragen kann und zeigen und hören lassen kann, was dahinter steckt.
Genau, ja. Letztens habt ihr geredet in der aktuellen Folge über Alltägliches wie Weihnachten. Naja, alltäglich, aber wie Weihnachten eben bei euch abläuft oder aber auch, wie das eigentlich so ist, selbstständig zu sein als Skifahrerin. Also auch darüber und nicht nur ganz rein über Sportliche, sondern ihr wollt da auch eben ja mehr erklären noch, was alles dazugehört.
Genau, viele sehen uns einfach nur von Dezember bis März Skifahren und ich schwöre, ich hasse die Frage und mittlerweile ist es eh schon besser geworden, weil seitdem ich mich verletzt habe, fragt mich jeder, wie es mir geht. Nur davor habe ich 15 Jahre die Frage beantwortet, hast du jetzt Urlaub? Hast du jetzt frei? Nein, ich bin auch gerade einkaufen, weil ich einen Hunger habe und weil ich auch was zum Essen brauche. Also, und viele glauben einfach, dass wir von April bis Dezember kaum etwas tun oder viel Urlaub haben und wirklich nur die 4 Monate performen, dass wir eigentlich auch nur 3, 4 Wochen Urlaub haben im Frühjahr und dann zwischen 3 Mal eine Woche, das wissen die wenigsten. Also, wir wollen wirklich Sachen erzählen oder dass wir selbstständig sind. Viele glauben, dass wir beim Verband angestellt sind, das ist auch nicht der Fall. Also einige von uns sind beim Zoll oder beim Bundesheer oder bei der Polizei, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das sind alles so Themen, die was wir halt einmal ansprechen wollen, damit die Leute einfach mehr von uns wissen, also nicht nur den Sportler sehen.
Also ich erkenne einen gewissen Wunsch nach mehr Tiefe in der Berichterstattung auch, oder? Also was ist etwas, was vielleicht gut läuft an so einer, ja, auch an so einer Übertragung an Skirennen? Wir im Podcast besprechen das auch relativ oft sehr intensiv. Wenn uns neue Sachen auffallen, dann versuchen wir das auch zu analysieren, eben wie dieser Sport präsentiert wird. Gibt es etwas, was du dir vielleicht auch wünschen würdest, dass in der Berichterstattung anders wird?
Nein, ich finde, vor allem in österreichischen Medien ist die Berichterstattung sehr gut. Manchmal würde ich mir wünschen, dass man junge Athleten die Möglichkeit gibt, Interviews zu geben. Ich weiß, wie schwierig es ist, Sponsoren zu haben. Und wenn man nur 15 Sekunden einmal kriegt, hallo, ich bin die so und so und ich habe jetzt mein erstes Weltcuprennen oder kurz bei jedem Rennen in der Saison, so wie in Österreich, österreichische Athletinnen vorstellen würde, bei jedem Rennen eine Athletin oder einen Athleten. Einfach nur, damit der kurz einmal eine Sendezeit kriegt, damit die Leute mal wissen, wer ist eigentlich mit Startnummer 40 oder 43 oder 50 auch noch am Start. Also einfach nur ganz kurz. Das ist ein Aufwand von einer, sage ich mal, Aufnahmezeit vielleicht 3 Minuten und am Ende wird es 25 Sekunden Einspieler. Sowas würde ich mir wünschen, dass man die einfach auch wieder mehr, ein bisschen mehr Herz hat. Wir haben viele Athleten, ja, für ganz vorne reicht zurzeit nicht für so viele, wie wir uns wünschen würden. Aber sowas würde ich mir eigentlich wünschen, dass man ein bisschen mehr, ja, auch die hinteren Herzog, sage ich mal.
Du hast das, ist mir aufgefallen, auch während der Pandemie ein bisschen probiert. Du hast ja auf Instagram so Live-Gespräche auch gemacht. Und da habe ich mir auch schon gedacht, ah, die Niki Schmidhofer, die will da auch ein bisschen was herzeigen, nicht? Und auch, dass man die Leute ein bisschen besser kennenlernt, weil wann hat man die Gelegenheit, dass man da eine halbe Stunde oder vielleicht noch länger sie unterhält und dann eben als Skifan sogar zuhören kann. Was hast du daraus mitgenommen aus diesen Gesprächen, die du da damals geführt hast?
Ja, das war eigentlich sehr cool, weil alle, die was sie angefragt haben, die haben alle sofort ja gesagt und finden es eine coole Idee. Und demgegenüber war ich wieder so erstaunt, dass die wirklich alle ja sagen und sich die Zeit genommen haben. Ist ja nicht selbstverständlich. Es war dann einfach so, dass ich dann nicht dranbleiben bin und ein bisschen zu wenig Zeit in das Ganze investiert. Und es ist einfach aus einer Juxpartie entstanden, dass die Tina Weirat hat mit mir sowas gemacht und hat gesagt, ja, Schmidi, war ja auch was für dich, was du machen kannst. Ja. Und dann habe ich das eben auch so ein bisschen fortgeführt, aber dann einfach zu wenig, ja, Zeit in das Ganze investiert. Wobei es vielleicht sogar einfacher ist, als wie einen Podcast zu machen, weil der gehört
Vielen
geschnitten und zur richtigen Zeit. Und bis das dann so bearbeitet ist, dass man sich anhören auch kann, ohne dass man 25 Mal Störgeräusch drinnen hat. Du kennst das eh. Aber viele andere wissen das nicht, dass man da noch nachbearbeiten muss und so weiter. Habe ich auch nicht so genau gewusst. Habe ich mir einfacher vorgestellt. Aber ich glaube, dass es was ist, was mir liegt, wo ich schon Sachen anders hinterfrage als wie mancher Journalist.
Na, ihr macht ja im Podcast kommen ja sogar Tonaufnahmen von der Besichtigung, was ist so, naja, hin und wieder hat das der OF, glaube ich, schon auch einmal gemacht, dass er irgendwie ein Mikrofon reinsteckt, aber ich sage einmal, das war jetzt wahrscheinlich auch nicht so spontan, wenn plötzlich eine Kamera und ein großes Mikro da ist, ist das ja trotzdem nochmal was anderes, als wenn du wahrscheinlich wirst das mit dem Handy machen, dass du dann nur das Handy mitlaufen lässt bei der Besichtigung, oder?
Genau, also das, was man meistens hört im Fernsehen, ist von irgendwo ein bisschen weiter weggefilmt und da hörst du mal ein bisschen was, ein bisschen einen Ausschnitt. Und wir versuchen halt wirklich reinhören zu lassen, was der Trainer mit dem Athleten bespricht und dann auch zu erklären, was damit gemeint ist. Ja, wir versuchen dann auch auf Instagram und auf Facebook ein Bild dazu zu geben, von welcher Stelle das wir reden. Mit die Videos ist es ein bisschen schwierig, die dürfen wir nicht verwenden. Also wir dürfen nur Bilder leider verwenden, sonst wäre oft das mit dem Video richtig cool erklärt, auch noch auf Social Media und auf unsere Homepages. Und das ist, glaube ich, noch einmal ein Mehrwert, wenn dann dazu auch was erklärt wird, weil eine Skifahrersprache ist eine irrsinnig schwere Sprache. Für mich ist das ganz normal. So für jeden Sportler in seiner Sportart die Sprache ganz normal ist oder für einen Journalisten oder für einen Koch in der Küche. Ja. Also wenn ich da reingehe, würde ich auch nichts verstehen. Und dabei rede ich auch nur von normalen Sachen und so ist es bei uns auch. Und da muss man gewisse Dinge einfach erklären, von was man redet.
Sehr gut. Jetzt haben wir nehmen auf am 29. Dezember. Es ist die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, aber ihr habt auch irrsinnig lange Zeit eigentlich zwischen den Speedrennen. Wie schaut denn diese Phase jetzt aus? Was macht ihr da? Wie schaut das Training aktuell auch aus?
Ja, da ist am besten, wenn du jetzt sagst, es wird in unserer Weihnachtsfolge alle rennen. Da haben wir schon ein
Ja.
bisschen was erzählt davon.
Ja.
Natürlich nach St. Moritz krank, ich bin noch ein bisschen gelegen. Hab mir den Magen-Darm noch Virus ein bisschen mitgezogen. Und wir sind jetzt trainieren. Also wir haben einen Ost-West-Trainingsblock gemacht. Das heißt, dass der Osten nicht so weit fahren muss und der Westen nicht so weit fahren muss von Stirnl, weil wir haben von Vorarlberg bis in die Steiermark, Oberösterreich, alles dabei. Dass da für jeden nicht so weit die Anreise ist zu Weihnachten, bin ich jetzt in Hinterreit und in Saalbach. Und ich hoffe, dass es Anfang Jänner noch mit dem Training in St. Anton funktioniert für den Heimweltcup. Ein bisschen ein Heimvorteil, wo wir uns da schon rausholen. Und dazu brauchen wir bitte kalte Temperaturen, also ein bisschen Daumen drücken, dass wir noch ein bisschen Schnee kriegen oder zumindest kalt wird, damit sie Schneewochen gehen.
Und was in der letzten Folge bei euch auch ein bisschen raus zu hören war, ist, dass ihr ja auch ein sehr intensives Verhältnis oder einen Bezug wahrscheinlich zum Servicemann habt, weil da versucht ihr, so habe ich es verstanden, auch ein bisschen Rücksicht zu nehmen, wo die eben daheim sind und dass sich das dann auch so gut ausgeht für alle.
Ja, wir haben meistens, also bei uns in der Gruppe ist so, wir sind 10 Mädels, wir haben 5 Serviceleute und du hast fix deinen Servicemann. Und da sind immer 2 Mädels zusammen einteilt. Und so wie es bei der Conny Hütte ist, die hat mit der Steffi Venier zusammen einen Servicemann und die sind beide vom Westen draußen. Und die Conny hat sich ja ein bisschen was gerichtet mit einer Wohnung im Westen, damit sie einfach die Training, also die Wege einfach im Winter verkürzen kann bei den Trainings, bei den Rennen. Weil von ihrer daheim in der Nähe von Graz ist halt doch alles ein bisschen weiter. Und daher hat sie sich entschieden, im Westen zum Trainieren, damit das System einfach ein bisschen einfacher zu handhaben ist, sage ich mal, ja. Meine Kollegin ist die Tina Ager, die wohnt vor Hinterreiter. Also jetzt noch näher als mich, so muss ich sagen, die fährt über 1 Stunde her oder so. Ja, und so hat das eigentlich gut passt. Und man versucht halt da immer einen Konsens zu finden, dass es das für alle passt. Also nur ich, Mensch, auch wenn Skifahren Einzelsport ist, nur ich alleine funktioniert nicht. Da steht schon sehr viel dahinter. Also der Athlet steht schon vorne und soll performen, aber was alles dazugehört, das sind sehr, sehr viele andere Personen, die was an da helfen.
Und wie schaut das Training jetzt eigentlich aktuell aus? Ich kann mir ja vorstellen, ihr werdet nicht jeden Tag die Piste komplett abstecken können und Schuss runterfahren können.
Ja,
Das
leider
wird's
nicht.
nicht immer, das wird's nicht immer spielen. Aber braucht's das überhaupt oder wäre das sogar der falsche Ansatz, dass man als Speedfahrerin auch ja fast ausschließlich Speed trainiert?
Genau, das ist das, was viele denken. Auf das kommen wir nämlich eben, wollten wir auch mal, oder werden wir auch mal Erfolge machen, auf was es eigentlich darauf ankommt. Wir fahren jetzt auch viel Riesentorlauf. Das ist der Grundschwung, den braucht man für die Technik. Man wird sonst ein bisschen zu langsam und wir sagen, man wird ein bisschen schlampert, wenn man viel auf die langen Ski ist. Weil die lang sehr viel verzeihen, aber irgendwann halt auch nicht mehr. Es ist so, dass du im Winter eigentlich kaum Opfer des Trainings hast, also wirklich die, was du bei den Rennen hast. Das heißt, den Copper Mountain in Amerika holst du dir die Form, holst du dir das letzte Setup, was du hoffst, dass dann überall halbwegs funktioniert und dann geht es in die Saison. Also du kannst Super-G trainieren, teilweise ist möglich. Wenn das Wetter passt, wenn die Pisten passt, da ist es schon mal möglich, dass uns in der Früh wer 2,5 Stunden die Piste sperrt. Aber Abfahrt fahren ist eigentlich fast ein Ding der Möglichkeit. Also das ist ganz selten hin und wieder in Zauchensee haben wir das machen dürfen, aber auch meistens nur vor dem Heimweltcup. Aber ansonsten bist du eigentlich ja, auf die Abfahrtstrainings bei den offiziellen Trainings im Weltcup angewiesen. Da. Dazwischen Super-G-Training und vor allem Riesentorlauf-Training. Also wirklich für den Grundschwung. Viele sagen, was, du fährst Riesentorlauf? Ja, wir fahren auch Riesentorlauf, auch weil du es magst. Du kannst jetzt auch nicht eine Schularbeit schreiben, ohne dass du zuerst die Buchstaben gelernt hast. Ja. Also das wird nicht funktionieren.
Die Basics, ja, sehr gut. Das dominierende Thema heute am Aufnahmetag ist der Rücktritt von Matthias Mayer irgendwie, weil sich der, ja, der hat das ziemlich spontan und auf eine spannende Art und Weise gemacht. Was hast du dir gedacht, wie du davon erfahren hast?
Ja, wir waren gerade zum Training unterwegs und dann haben natürlich die Handys geleitet und WhatsApp ist überall durchgegangen. Ja, da fehlen dann einfach die Worte, weil die Entscheidung schon irgendwo ein bisschen unerwartet ist. Aber ich verstehe es voll. Ich glaube, die meisten Skifahrer verstehen das oder älteren Skifahrer, sage ich mal, die Jungen vielleicht nicht so. Aber wenn genug ist, ist genug und irgendwann kommt der Moment, wo man das gespürt, so wie es der Matthias gesagt hat, er hat im Frühjahr schon mal überlegt und hat mal dreimal gut. Ich meine, irgendwann, glaube ich, geht da einfach der Pfui aus und so wie er sagt, er hat jetzt einfach nicht mehr den Biss und wenn das Wenn er heute in der Früh aufgestanden ist und sich gedacht hat, und heute ist der Tag und jetzt reicht's mir und ich mag nicht mehr oder ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr oder was auch immer er sich gedacht hat, dann soll es so sein. Und ich hoffe, dass er mit der Entscheidung glücklich ist und für seinen nächsten Karriereabschnitt sehr viel Spaß hat, so wie er beim Skifahren Spaß gehabt hat und auch dort mit sehr viel Leidenschaft reingeht.
Ich frage auch deswegen, weil ich mich frage, seht ihr euch eigentlich unter der Saison? Gibt es da irgendwann auch einmal Trainingstage gemeinsam oder ist das überhaupt nicht der Fall?
Ist gar nicht der Fall. Also, wir trainieren auch in der Vorbereitung sehr, sehr selten gemeinsam. Auch wenn wir in Chile zur gleichen Zeit in Chile sind, trainieren wir meistens nicht gemeinsam. Also, es ist ganz selten, weil einfach dort 10 Leute in der Gruppe sind, bei uns sind 10 Leute in der Gruppe, du fährst nicht zu 20, wenn du nicht musst. Also, das ist halt nur, wenn ich kein Platz ist aus Zeitgründen oder sonst irgendwas, so wie in Copper Mountains und alle Nationen, da fährst du von oft 40 Leute, aber da leidet es auch die Piste, da ist das kein Problem. Ansonsten ist es eigentlich sehr, sehr selten, dass man gemeinsam fährt, weil es einfach auch ein anderer Anspruch ist. Also, ein Herren-Super-G kannst du mit einem Damen-Super-G nicht vergleichen, das gleiche gilt dann für Abfahrt, ja. Also, es sind schon ein bisschen Unterschiede. Es schadet manchmal nicht, wenn man mal auf einer Herren-Abfahrt oder auf einem Herren-Super-G trainiert, aber auf die Dauer wäre das nichts für mich. Also, für mich persönlich. Vielleicht taugt es andere richtig gut, aber meins ist es nicht.
Jetzt, wir besprechen da auch oft in unserem Podcast, in welche Richtung auch der ganze Skisport geht. Ich habe einmal mit der Tina Weirath ein Interview geführt und die hat gesagt, unsere Szene ist da ein bisschen eigen, weil es beschweren sich sehr schnell sehr viele Leute über den Skisport, aber irgendwie hört sie da selten dann auch Lösungsvorschläge dabei, wenn da Kritik kommt. Eine recht allgemeine, große Frage wahrscheinlich, geht es in die richtige Richtung? Du hast natürlich schon ein paar Jahre Erfahrung. Entwickelt sich der Skisport in eine gute Richtung aus deiner Sicht, was du so von Beginn bis jetzt mitbekommen hast?
Ja, es ist genau wie die Tina eigentlich sagt. Viele Sumsen, aber keiner kommt mit einer Idee. Und kommt man mit einer Idee, dann sagt keiner ja oder nein. Also es gibt ja Arbeitsgruppen, wo auch die Athleten eingebunden sind oder mir immer wieder Mails kriegen und so. Und dann hört man im Nachhinein von den Athleten sprechen, ja, wenn halt nur 40% antworten, was sollen wir nachher großartig bewegen? Also man muss schon die Athleten auch ein bisschen auf der Nase nehmen oder an der Nase nehmen. Das ist einfach. Aber es kommt bei keine richtig coole Idee, dass du sagst, boah, das ist lässig, ja. Aber ich nehme jetzt nochmal die Startreihenfolge her. Wir sind viermal gefragt worden, ob die Startreihenfolge in Ordnung ist oder anders oder was wir wollen. Und dann hat es wieder 3 Jahre gedauert, bis einmal was passiert ist, weil die anderen haben gesagt, das ist Wahnsinn, wie kann man da mit Startnummer 1 fahren? Ich bin der Meinung, wenn ich zu den besten 10 der Welt gehöre, in Gottes Willen, wenn ich da nicht mit Startnummer 1 runterfahren kann, dann kann sich kein anderer mehr. Das muss man sich mal eingestehen. Das mit Nummer aussuchen habe ich auch nicht so cool gefunden, weil halt immer alle die gleichen Nummern gezogen haben und du bist halt immer der Einser gewesen, wenn es die Nummer 10 war, also als 10 das warst. Oder wenn es hinten noch gut war, oder umgekehrt war, dass halt da die 19 blieb ist, weil es halt vorhin super war. Das habe ich auch ein bisschen uncool gefunden, da finde ich die Losen zum Beispiel besser. Aber bis da sich einmal alle Athleten aufgerafft haben, auch wirklich was zu sagen, ist einfach mühsam. Und dann, wenn die Athleten einmal bereit sind, was zu sagen, bis das dann umgesetzt wird, bis das bei der FIS durchgeht, es ist einfach alles ein bisschen langwierig, sagen wir mal so. Vielleicht kann man schneller öfter was probieren, aber heute halt auch nicht übertrieben. Also, ich möchte jetzt dort nichts mitbestimmen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, naja, also ich höre auch raus, das kennen wir vielleicht kennen das auch viele Hörerinnen und Hörer aus dem Arbeitsalltag, dass es teilweise einfach träge ist, bis man Entscheidungen, eben, du sagst eigentlich ein bisschen eine Kleinigkeit, die Startreihenfolge und trotzdem hat es recht lang gedauert, bis die Entscheidung dann wirklich da war, nicht? Also, ja.
Ja, und glücklich sind nie alle mit allen Entscheidungen. Wir haben schon mal
Ja.
Diskussionen über Sprünge gehabt. Und es gibt manchmal Sprünge, die sind einfach auf der falschen Stelle gebaut. Die konnte man bei der Abfahrt ganz woanders hinbauen, wo es einfach lässig ist, wo du in einen steilen Hang springst, wo es einfach eine Grundvoraussetzung ist. Ja. Und dann ist auch kein Problem, wenn der Sprung 40 Meter geht. Aber wenn halt manchmal extra vor dem Ziel gebaut wird, einfach, dass da super irgendwo ein Name draufsteht vom Ort, wo wir gerade fahren, und du klatscht dann ins Flache, was auch jedes Mal für die Knie wirklich ungut ist. Und wenn es da Knieverletzung gehabt, was gleich noch blöder ist, dann muss ich mich fragen, ich meine, seid's mir nicht besser, aber das hat auch mit nichts was zu tun. Und nur Werbung allein ist das am Ende des Tages auch nicht der Skisport.
Stimmt, da gibt's ein paar Beispiele, gell? Und mir fällt ein, der Marco Schwarz, wie er sich in Bansko das Kreuzband gerissen hat bei so
Ich
einem
glaube,
Sturz ins Flach, also Sprung, es war ja kein Sturz, da
genau,
ist
so ein Anschluss. Genau, also das finde ich noch eher, dass man über solche Sachen diskutieren kann, ja.
Na, was mir auch aufgefallen ist, das habe ich auch eine Kleinigkeit aus eurem Podcast, würde ich jetzt noch gern aufgreifen. So eine Anekdote hast du erzählt, dass die Renate Götschl früher noch einer der wenigeren war, wenn ich das richtig verstanden habe, die auch Hinweise raufgefunkt hat an den Start, wenn man da oben gestanden ist. Ich höre daraus, das gab es früher, also das war noch nicht so normal, wie es heutzutage ist. Und du hast dann auch erzählt, dass sie dir, glaube ich, sogar mal einen Ski überlassen hat, der vielleicht für sie vorgesehen war. Also ist das heute anders, dass man heute doch ein bisschen mehr, ja, mehr zusammenhält, als das vielleicht in der übererfolgreichen Ära war, wo die ÖSV-Frauen im Speed ja wirklich sehr viel gewonnen haben.
Wie es war, wie die alle drei oder die Golden Girls, wie es in der Zeit richtig war, das, ich glaube, die haben sich auch sehr gut verstanden und haben sich gegenseitig auch sehr viel weitergeholfen, wie viel die dann gefunkt haben oder nicht. Ich weiß es nicht. Es war einfach so, dass ich da mit der Renate damals einen guten Bezug gehabt habe, sie mir sehr viel geholfen hat. Eben das Thema mit dem Ski. Für alle, die was die Folge nicht gehört haben, können Sie mal reinhören auf eine Quiz-Folge, ist ganz spannend gewesen.
Unbedingt, ja.
Ja, wir sind einfach die Mannschaft, was wir sind oder was wir sehr erfolgreich sind. Wir sind jetzt seit 2012 fast die gleichen Dirndl, plus die Jüngeren, was wir haben, dazukommen. Und da entwickelt sich einfach irgendwann was. Vor allem, wenn du zu sechs, zu sieben eigentlich vom Europacup, also ich war damals nicht in Kader, war dann nochmal mit der Europacup-Mannschaft unterwegs und bin dann, waren wir, glaube ich, sieben Leute, was dann in die Weltcup-Mannschaft wieder aufgekommen sind. Und da entwickelt sich einfach eine Dynamik. Erstens willst du in die Alten einmal in den Arsch treten. Das ist einmal das Erste. Wie schaffst du das, wenn du einmal zusammenhältst? Ja. Und dann hat man halt da zusammengehalten und dann hat man halt angefangen so, mal, wie spielt sich das für dich an? Wie fühlt sich das für dich an? Man fängt an, viel zum Reden. Und irgendwann hat sich das einfach entwickelt. Und sehr viel haben wir da in Roland Assing, unseren damaligen Trainer, zuzuschreiben. Weil der hat gesagt, Mädels, sagt's zu, wir sind 220 Tage und mehr noch im Jahr unterwegs. Skifahren ist ein Einzelsport. Von Startel bis zur Ziellinie. Aber die andere Zeit sind wir ein Team und wir funktionieren als Team. Und das hat dann schon sehr, sehr gut mitgegeben und wo wir sehr viel gelernt haben. Und so kann man richtig cool arbeiten. Also erstens kannst du dich für einen anderen mitfreuen, wenn der aufs Podest fährt. Also wenn der Tag halt daneben geht, hast du trotzdem ein positives Gefühl irgendwo, wenn jemand am Podest steht. Ja? Das heißt, ich gehe einmal nicht komplett mit einem schlechten Gefühl haben, sondern denk mal, was die kann, kann ich eigentlich auch. Und morgen bin dann ich da. Und so entsteht da eine richtig coole Dynamik, wenn man so zusammenhalten kann, wenn einfach eine gewisse Freundschaft da ist. Ja? Mit jedem kann man nicht kennen. Wir sind jetzt 14 Leute teilweise am Start in der Abfahrt. Du kannst nicht mit jedem kennen, du, ein gewisser Konkurrenzkampf ist da, es dürfen nur neun starten. Aber trotzdem ist am Ende des Tages, letztes Mal habe ich die Qualifikation gegen die Tamara Diebler verloren um 500stel oder so oder 700stel. Ja, ist kacke für mich, aber das ist einfach so. Und das nächste Mal bin es vielleicht wieder ich. Also, das ist dann einfach ein bisschen leichter zum Verkraften, wenn man sich gut versteht, glaube ich, als wie wenn man mit jemandem überhaupt nicht kann.
Was jetzt wieder vielleicht fast eine philosophische Frage, was ist denn das Schöne oder das Befriedigende am Skifahren? Auf Englisch würde man satisfying sagen, ja. Was ist so wirklich, was treibt dich an? Ist es so, einen perfekten Schwung zu fahren oder ist es muss unbedingt das grüne Licht kommen im Ziel? Was ist es?
Ja, das hat sich ein bisschen verändert die letzten 2 Jahre bei mir. Ich muss sagen, es ist das Gefühl, Abfahrt zu fahren und Super-G zu fahren. Also im Super-G gelingt es mir ja noch mehr, also es macht mir noch viel mehr Spaß. Einfach wenn du Schwünge triffst, wenn du merkst, wie der Ski zieht, wenn du auf einer Piste runterfahren darfst, so wie vor 2 Wochen in St. Moritz, ein Wahnsinnswetter, geile Pisten, ein cooler Lauf. Und das hat mir, wenn ich jetzt drüber nachdenke, noch die Wellen, also ich habe kein einziges Mal kurz zurückgezuckt über die Welle, ich war mir 1000% sicher. Und wenn du dann unten abschwingst, bis auf das vorm Ziel, der kleine Fehler, was mir dann doch sehr viel gekostet hat, aber bis dorthin war es eigentlich so eine geile Fahrt, wo ich mir gedacht habe, hey, dass man sowas nochmal geglückt ist, das ist so mega, dass ich sowas zusammengebracht habe, von Überwinden, wie es ist angespielt, die Abstimmung mit meinem Service, man zusammen steckt so viel Arbeit dahinter und das macht dann einfach eine Freude. Ja, der 9. Platz ist mega, ein 4., 5. Platz war drinnen gewesen, aber ich habe noch viel mehr Freude, wie sie es angespielt hat, dass ich mir gedacht habe, genauso hat sie es angespielt damals, bevor das ganze Kacke passiert ist. Und in der Abfahrt arbeite ich einfach noch dran. Ich tue so gerne Abfahrt fahren, weil Abfahrt fahren ist einfach noch einmal ein anderes Gefühl, das gibt es sonst nichts. Also allein das ist der ganze Aufwand jedes Mal wieder wert, dass ich es wieder probiere, Quali zu fahren und wieder mitfahren will, weil das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl und das gibt es für mich sonst nichts.
Schön, dich so auch so passioniert darüber reden zu hören. Es tut mir jetzt fast schon leid, du hast nämlich sicher schon sehr viele Fragen dazu beantwortet, aber dieser Sturz natürlich in Val d'Isère, der war so einprägsam und arg, weil du einfach auch hinterm Netz verschwunden bist und man hat sie überhaupt nicht auskannt. dann alle, wie sie da übers Netz geschaut haben und auch gestiegen sind, dass sie dir helfen können. Wie blickst du auf diesen Sturz zurück heute?
Auf den Sturz weniger, eher auf die Zeit, was so gewesen ist, ja. Also die Zeit war sehr prägend, sehr intensive Zeit. Das ist ein geschissener Spruch, aber wenn er dir zugeht, geht der andere auf, oder wenn da was passiert, passiert es nicht umsonst und die ganzen Sachen, gell. Aber ich habe, glaube ich, in den letzten 2 Jahren so viel gelernt über mich, über das Leben, dass es außer Skifahren auch noch was gibt, unglaublicherweise. Ich habe dem Skifahren früher alles untergeordnet, ich habe der Reha alles untergeordnet und jetzt kann ich einfach sagen, ich habe bis jetzt alles dafür gegeben und alles, was jetzt noch kommt, ist einfach eine Draufgabe, weil es hat niemand glaubt, dass die Niki nicht mehr Skifahren geht, es hat niemand glaubt, dass die Niki nicht mehr Rennen fahren wird. Sie haben es mir eigentlich alle prophezeit, dass das nicht funktionieren wird und nicht gehen wird und das macht mich extrem stolz und das ist einfach, wo ich vielen Leuten was mitgeben möchte, nur weil ich sage, es geht nicht, ist es vielleicht, kann es vielleicht sein, aber wer es nicht probiert, wird es nicht wissen. Und ja, wenn ich mit dem schon vielen was mitgeben kann, nur weil andere sagen, es geht nicht, das heißt nicht, dass für die nicht funktioniert. Dann ist schon mal viel Gutes daran gewesen, dass ich Verletzungen gehabt habe. Ich habe viele Sachen gesehen im Reha-Zentrum in Doppelbad in Untersteiermark. Das ist, was da Menschen leisten. Die haben keinen Unterschenkel, die sind querschnittgelähmt, die sind, weiß ich nicht, für die Hand. Also, wir haben einen gehabt, das war der Captain Hook. Also, der hat wirklich einen Hackelfund dabei gehabt. Also, das musst du gesehen haben und die Leute musst du erlebt haben. Und das holt dich sowas von am Boden zurück. Dass es am Ende das, was man alles gibt und das ist das Skifahren, nur Skifahren ist. Weil fürs normale Leben geht es mir richtig gut und auch ich kann Leistungssport machen, das hätte niemand geglaubt. Also der Sturz hat mir so viel in mein Leben gebracht, dass die Zeit ist irgendwo, ja, das hat es einfach braucht, damit ich mich persönlich wahrscheinlich weiterentwickeln kann. So wie ein Erfolg weiterentwickelt, Niederlagen oder so hat mir auch die Verletzung und das Ganze drumherum sehr geprägt und sehr viel gebracht.
Ich frage mich jetzt noch, hat das lange Zeit gedauert, dass du das auch sehen konntest, dass es eben jetzt ja vielleicht auch wirklich was Positives hat, so etwas? Oder bist du, man fällt doch automatisch wahrscheinlich in ein Loch, auch wenn das eine abgedroschene Phrase ist, aber ich stelle mir das ja, also in jedem Berufsleben, wenn ich auf einmal sozusagen morgen den Beruf nicht mehr ausüben kann, sondern mich auf ganz was anderes konzentrieren muss, dann ist das ja für jeden Menschen muss das arg sein, dass es bei dir natürlich noch körperlich irrsinnig wehtun hat müssen, kommt ja dann noch überhaupt dazu. Aber wie kommt man da mental durch, ist, glaube ich, die Frage, die ich stellen will.
Ich bin sehr, sehr, sehr lang so durchgekommen, nämlich ganze 13 Monate. Also, ich habe von dem Moment, wo ich dann in Graz war, wo wir einmal einen ungefähren Plan gehabt haben, also bis ich mal gewusst habe, was ich eigentlich habe, hat es einmal schon ein bisschen gedauert, ja. Bis wir dann einmal einen Plan gehabt haben und in Graz war bei meinen Ärzten, was ungefähr der Plan sein wird, wie das ausschaut, bis auf die Antwort: Skifahren wirst du nicht mehr können. Wir sind froh, wenn du gehen kannst. Das war das Einzige, was mir kurz einmal ziemlich angezipft hat, weil wir gedacht haben: Ihr habt keine Ahnung und ich gehe wieder Skifahren, ihr wisst nicht, von was ihr redet. Aber ich habe nicht gewusst, von was sie reden, wie sie mir erklärt haben, was für Verletzungen dass sie haben. Das ist ja. Also, das kann man sich vorstellen, wenn ein Auto wenn du einen Motor schon hast, ja, das sieht man von außen nicht so, gell? Man sieht doch, dass irgendwas nicht funktioniert, schmeißt das Auto in die Werkstatt und denkst, dann macht's einmal, ich hol's dann wieder, ja. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Also, ja, ich bin schwer verletzt, ja, aber ihr richtet es, ich gehe wieder Skifahren. Also, so war ein bisschen mein Zugang, ja. Und in dem Moment, wo ich aber einen Plan gehabt habe, habe ich extrem gute Leute um mich gehabt. Ich habe wahnsinnig gute Therapeuten gehabt. Ich habe eine unglaubliche Familie und Freunde um mich gehabt. Ein Wahnsinns-Ärzte-Team. Und ich habe immer gut aufgekommen gefühlt. Und ich war nicht, gefühlt nicht eine Sekunde alleine. Also auch meine Teamkolleginnen und Kollegen, alles drum und dran, die waren ein Wahnsinn. Also ich war nicht allein. Ich habe mich immer gut aufgekommen gefühlt. Und so war das vom ersten Moment weg bis zu dem Zeitpunkt, letztes Jahr im Januar, wo ich in Zauchensaison habe müssen, es geht jetzt nicht mehr. Mein Körper kann nicht mehr, mein Körper will nicht mehr. Und das war die größte Enttäuschung. Und da bin ich dann schon einmal daheim gesessen. Und da ist für mich dann die Würde einbrochen. Weil bis dahin habe ich hab auf das Olympia hingearbeitet, ich habe auf das, ich kann wieder, zuerst lernst, keine Ahnung, zuerst mal ein bisschen Operationen durch, sondern dass du mal irgendwas machen kannst. Ja. Dann hoffst, dass du so schnell wie möglich in die Reha kannst. Dann bist du in der Reha, dann willst du so schnell wie möglich einmal die Krücken wegbringen. Dann willst du die Schiene endlich wegbringen. Und dann ist endlich einmal, keine Ahnung, ein halbes Jahr vorbei und du gehst von der Reha heim im Juni. Wo beides im Dezember passiert ist, dann ist der nächste coole Schritt. Dann machst du noch ein Reha-Training und irgendwann im Juli kannst du sagen, boah, jetzt habe ich mein erstes richtiges Training gemacht. Wie cool ist das? Ja, da hast du immer Schritte und Ziele und so vor dir. Aber dann, wenn du daheim sitzt und weißt so, Olympia wird nichts. Du kannst jetzt gerade nicht Skifahren, weil du hast Schmerzen beim Stirn gehen, beim Skifahren vor allem und bei jeglichen Sportarten mit dem Radfahren ist gegangen. Du hast aber Gott sei Dank nicht Knieweh, sondern muskuläre Schmerzen, wo du nicht weißt, wo sie herkommen, wo dir keiner gerade helfen kann und jeder sagt, wir wissen nicht, was ist. Da sitzt du da und denkst da, Scheiße, was ist das jetzt? Hast jetzt 13 Monate alles gegeben und jetzt hast du irgendwas, wo dir gerade keiner helfen kann? War das in St. Moritz dein letztes Rennen, wo du 35. geworden bist? Was tue ich, wenn das nicht mehr weggeht? Was kommt jetzt? Und die war für das absolut nicht bereit. Und das hat lang gedauert, bis die Schmerzen weggegangen sind. Und wie das wieder dann wieder drüber war, zack, bumm, Training, gehen wir. Ich fahre wieder. Ich will wieder. Also dort war ich einmal 2,5, 3 Wochen, was richtig gesagt war, auch für meine Familie. Da ist einmal die Welt einbrochen. Aber erst, wie gesagt, 13 Monate später, wo ich wirklich einmal kurz gesehen habe, Skifahren geht nicht mehr.
Spannend, aber in diesen 13 Monaten habe ich gehört, und jetzt schließen wir vielleicht auch die Brücke wieder zum Podcast. Hast du kurze Zeit auch bei der Conny Hütter gewohnt, sogar kann man sagen, während der Reha-Zeit?
Das ist richtig, weil ich bin vom Krankenhaus gar nicht heimgegangen, sondern direkt bei der Conny einzogen. Weil ihre Therapeuten haben bei mir betreut. Und ich war dann eigentlich bis Ende März bei der Conny und bin dann direkt nach Doppelbod und dann eben erst im Juni heim. Und bin der Conny sehr dankbar, dass sie mir damals die Möglichkeit gegeben hat, bei ihr zu wohnen. Es war das Einfachste und das Beste für mich, muss ich sagen. Die Therapeuten wohnen von dort 15 Minuten weg. Ich habe nicht Auto fahren können und dürfen, war nicht möglich. Das heißt, die sind jeden Tag zu mir gekommen. Da habe ich 2 Therapeuten gehabt. Da ist 2 Stunden Vormittag weggekommen und 2 Stunden Nachmittag weggekommen. Also das ist eine Betreuung, das war Wahnsinn, was die privat für Zeit auf sich genommen haben. Und das wäre daheim einfach nicht möglich gewesen. Ich war in der Nähe von den Ärzten. Natürlich immer wieder Kontrollen geben, war im UKH immer wieder zur Nachkontrolle. Und das wäre von daheim aus nicht gegangen. Ich wäre da jedes Mal 1,5 Stunden gefahren und so. Also das war richtig eine coole Lösung und da bin ich heute noch sehr dankbar.
Und jetzt würde ich noch gern zum Abschluss nach vorne schauen, natürlich. Und jetzt haben wir noch, naja, so 1,5 Monate, dann ist ein Großereignis am Programm. Und ich gehe davon aus, dass diese Heimrennen in St. Anton, da wird es dann wahrscheinlich entscheiden, auch wer da in den WM-Kader kommen kann. Wie blickst du auf die nächsten paar Wochen?
Sehr entspannt eigentlich. Also in der Abfahrt muss ein Wunder passieren, das weiß ich selber auch. Da muss ich jetzt einen richtig großen Schritt machen. Aber wir arbeiten dran. Ja, ich habe über vieles nachgedacht, wie ich jetzt krank war. Aber ich habe gedacht, das könnte man noch probieren und das muss ich dann für was festlegen, weil es geht sich nicht mehr aus zum Probieren, weil man eben nur die offiziellen Trainings hat. Wir haben auch noch Cortina d'Ampezzo. Erst danach wird die Entscheidung fallen, weil da sind 3 Rennen mit 2 Super-G und einer Abfahrt. Und das heißt einfach performen. Und ja, mir ist wichtig, dass ich gut Ski fahre. Also ich habe letzte Woche oder vor 2 Wochen gesagt, wenn ich gut Ski fahre, dann ist sehr viel möglich und auf das möchte ich mich konzentrieren. Und wenn es am Ende reicht, reicht es. Und wir sind ein großes Team, wir sind ein starkes Team, was gute Platzierungen fährt und was, wenn es gut passt, auch Medaille mitfahren kann. Das muss passieren. Also erzwingen darf ich es nicht. Das weiß ich, dass ich das kann ich nicht. Also das weiß ich vor der WM in Ore. Also da bin ich als Favorit hingefahren und das ist gar nichts gegangen, weil vor lauter, ja, und jetzt musst du gewinnen, ja, weil du bist Favorit und du hast gerade ein Rennen gewonnen. Jetzt drehen wir den Spieß um. Was geht, geht, was nicht geht, geht nicht. Das nehme ich jetzt mit. Es ist cool, dass ich Skifahren darf. Es ist cool, dass ich mich um eine WM wieder mitfahren darf. Um ein WM-Ticket in Österreich, das ist nicht selbstverständlich. Also ja, ich genieße das einfach jetzt. Das Skifahren ist einfach ja, das Gefühl. Wenn das passt, dann passt auch die Platzierung am Ende des Tages.
Sehr gut, Niki, viel, viel Spaß und viel Erfolg dabei. Ich könnte noch viel länger dir gern zuhören, aber das Gute ist, das kann man ja, bei was dahinter steckt, bei deinem Podcast mit der Conny Hütter. Niki, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne.